Oh, that was the problem. Thank you. sorry to the translator. Die Fraktion Grüne EV möchte diese Veranstaltung deswegen durchführen, weil wir nicht nur ganz generell der Meinung sind, dass die EU mit dem Lissabon-Vertrag noch ein stärkerer Akteur im Bereich der Sicherheits- und auch der Verteidigungspolitik werden soll, sondern weil wir auch glauben, dass es nötig ist, eine stärkere parlamentarische Kontrolle der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu realisieren. Die parlamentarische Kontrolle funktioniert aber nur, wenn Parlamentarier informierte Entscheidungen treffen können, und genau um diese Information geht es uns. Somalia ist politisch und militärisch sozusagen absolut im Zentrum der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Immerhin beschäftigen sich zwei von drei laufenden Militärmissionen der EU mit Problemen in und um Somalia. Und dass wir die Anhörung nun gerade zu diesem Zeitpunkt durchführen, das hat wiederum damit zu tun, dass in wenigen Tagen, voraussichtlich am 18. Juli, die Außen- und Verteidigungsminister der EU zu entscheiden haben werden, ob sie die Trainingsmission in Somalia verlängern bzw. anpassen. Und in wenigen Tagen werden auch die Hohe Repräsentantin, Frau Ashton, und die Minister des Council einen neuen Anlauf machen, um die EU-Strategie für das Horn von Afrika zu verabschieden. Wie Sie alle sicher wissen, wurde früherer Entwurf im März beim Council Außenminister und Verteidigungsminister Council eingestampft und erblickte nicht das Licht der Welt. Sowohl die Diskussion um eine mögliche Verlängerung der EU-Trainingsmission als auch um die Debatte um die richtige Generalstrategie der EU in der Region Horn von Afrika werden leider bis jetzt weitestgehend hinter verschlossenen Türen geführt. Wir sind der Meinung, dass diese Diskussion in die Öffentlichkeit gehören, und wollen mit dieser Veranstaltung dazu beitragen. Es ist ja nicht nur eine Tatsache, dass ein solches militärisches Engagement, wie die EU es derzeit in der Region unternimmt, für durchaus von erheblicher Tragweite ist, sondern es ist auch immer mit zu bedenken, dass eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten sich ja nicht zum ersten Mal in dieser Region engagieren. Dieses Engagement hat sozusagen eine Geschichte, die immer mit reflektiert werden muss. In den 90er Jahren hat sich der Westen in dieser Region nicht gerade Meriten verdient, und es geht uns darum, genau zu klären, was wir im Jahr 2011 an Konsequenzen ziehen müssen, was wir richtig machen müssen, um die Lektion von 1993 tatsächlich auch zu ziehen. Und wiefern das, was wir dort gerade versuchen oder in Zukunft versuchen werden, mit unseren Werten, mit den Werten, zu denen sich die EU bekennt, zu tun hat. Also es geht um die Frage einer Einordnung von kurzfristigen Aktionsplänen von einzelnen Missionen in einen Gesamtzusammenhang, auch in eine Gesamtstrategie. Und es geht um die Frage, ob sich die EU dazu aufrafft, eine solche zu entwickeln. Der Fokus unserer Veranstaltung liegt auf dieser Frage nach der Gesamtstrategie, aber um das ein bisschen verdaubar zu machen, haben wir es unterteilt in drei Aspekte. Es geht zunächst um die politische und militärische Situation an Land in Somalia. Es geht dann um Chancen und Probleme der Entwicklungspolitik. Und schließlich drittens um das Brennpunktthema Piraterie und Bekämpfung von Piraterie. Mit Blick auf den ersten Themenkomplex haben wir Herrn Yusuf Kavaj eingeladen zu sprechen. Er wird alle diese Fragen thematisieren, die um das aktuelle und künftige politische System in Somalia sich drehen, inwieweit das Modell der Übergangsregierung auch mittelfristig tragbar ist, inwiefern das demokratischen Kriterien entspricht, die militärische Situation, die natürlich von überragender Bedeutung ist, thematisieren und die Frage, inwieweit die Übergangsregierung Möglichkeit hat, ihre Kontrolle auszuweiten, was die Anstrengungen der Afrikanischen Union und der EU in diesem Bereich tatsächlich an Früchten tragen. Alle diese Fragen, also wie gesagt, wird Herr Yusuf Kavaj im ersten Teil thematisieren. Er ist geboren in Somalia, ist französischer Staatsbürger, berät eine Sicherheitsfirma und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Bois Landry Consulting. War das richtig, Herr Dubern? Diese Firma berät Regierungen, die in Somalia und der Region sich engagieren, beziehungsweise Unternehmen, die dort investieren wollen. An zweiter Stelle möchte ich Herrn Dr. Wolfgang Heinrich ansprechen. Er wird zu den Möglichkeiten der Entwicklungspolitik in Somalia uns etwas sagen. Und uns interessiert natürlich, welche Möglichkeiten es da gibt, wie sie regional divergieren, ob überhaupt vor Ort eigenes Personal eingesetzt werden kann, welche Entwicklungshelfer ohne militärischen Schutz arbeiten, wie stark überhaupt der Sicherheits- und Entwicklungsnexus ist. Herr Dr. Heinrich ist der Somalia-Experte des Evangelischen Entwicklungsdienstes und er berät sowohl das Auswärtige Amt als auch das Entwicklungsministerium in Deutschland mit Blick auf Somalia. Das Thema Piraterie und Somalia schließlich, das medial ja weit verbreitet ist, wollen wir ebenfalls thematisieren und dabei auch reflektieren, dass die EU-Seemission Atalanta ja einen neuen Operationsplan bekommen hat. Im Unterschied zu dem ursprünglichen Operationsplan darf nun auch, wie das heißt, aktiv abgeschreckt werden. Das bedeutet, dass man der Piraterie verdächtige Personen auch beschießen und gegebenenfalls töten darf. Es stellt sich die Frage, wie diese Entwicklung vor dem Hintergrund des ursprünglichen Criminal Justice Ansatzes zu bewerten ist. Wir haben diesen Ansatz ja mitgetragen. Zu dieser Frage und zu der Frage, wie effektiv eigentlich die Pirateriebekämpfung ist, was Atalanta tatsächlich effektiv bringt und ob und gegebenenfalls wie andere Länder wie China, Japan, Russland und Indien stärker an den Bemühungen beteiligt werden sollen, wird sich Frau Kerstin Petretto äußern. Frau Petretto forscht für das Hamburger Institut für Sicherheitspolitik und Friedensforschung und ihr Spezialgebiet ist die Piraterie. Momentan arbeitet sie an einer Studie zu diesem Thema für das deutsche Forschungsministerium. Wir werden es so machen, dass die Experten, die Expertinnen hier am Podium kurze Präsentationen machen, 10 bis 15 Minuten, erstmal alle drei. Und dann wollen wir in die Diskussion eintreten. Dann können Sie sich beteiligen, diskutieren, Fragen stellen, kritisieren, wenn Sie wollen. Als Basis für die Diskussion, das wollte ich noch erwähnen, haben wir auch ein Briefing ausgelegt, das Frau Petretto erarbeitet hat, in dem wesentliche Informationen zur EU und ihren Aktivitäten in Somalia und zu Somalia aufgeschrieben sind. So viel für Sie als Überblick, was jetzt auf Sie zukommt. Und jetzt möchte ich als erstes, wie angekündigt, Herrn Kavaj bitten, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Dankeschön.
Mesdames et Messieurs, je vais essayer d'aborder le problème. C'est bon, vous m'entendez, monsieur?
Le micro.
Le micro, d'accord. Je vais essayer d'aborder donc ce quart d'heure qui m'est imparti. C'est bon. Ce quart d'heure qui m'est imparti, je vais essayer d'aborder un certain nombre de problèmes. Et je vais, dans un premier temps, donc, commencer par parler le problème qui se pose en Somalie. En fait, l'enjeu actuel, c'est la restauration d'un État en Somalie et la pacification, n'est-ce pas, de la Somalie. Je vais aborder aussi les acteurs et, d'autre part, la dynamique qui soutient, enfin qui sous-tend l'une et l'autre partie qui s'oppose en Somalie. Mais je vais commencer, avant toute autre chose, par un rappel historique. Premièrement donc, c'est en 1991 que l'État postcolonial ou l'État moderne s'éclipse, en même temps que l'effondrement du régime de Siad Barré. Par la suite, les dates clés à retenir sont la conférence de réconciliation nationale somalienne qui s'est tenue au Kenya, à Nairobi. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs conférences auparavant, mais celle-ci est à plusieurs importances. D'abord, c'est une conférence qui a duré 2 ans et demi et qui a permis à la quasi-totalité des toutes les souches somaliennes à se faire entendre, à y participer et à donner leur vision quant à la solution, n'est-ce pas, qui s'y est à ce pays-là. Donc cette conférence qui s'est tenue, disais-je, de 2003 jusqu'à 2005, avait donné la charte du gouvernement, des institutions, dirons-nous, de transition fédérale qui sont en cours actuellement, en fait, qui est la base légale des institutions somaliennes soutenues par la communauté internationale. Et ce premier, donc, cette charte qui a été avalisé, qui a été voulu par quelque chose comme 3 000 délégués qui représentaient tous les Somaliens, avait mis sur pied un parlement de 275 députés ainsi qu'un exécutif dont le président s'appelait M. Abdoulaye Youssouf. En 2005, donc, c'est même, enfin, ce gouvernement a été implanté grâce au concours, n'est-ce pas, de l'armée éthiopienne, dans une ville qui s'appelle Baydoba, c'est dans le centre-ouest de Somalie. En juin 2008, il y a eu les accords de Djibouti qui, en quelque sorte, sont venus doter ce qu'on pensait être une autre légitimité, car le gouvernement issu des accords de 2005 était à bout de souffle en termes de légitimité. Enfin, l'autre date à retenir, elle est toute récente, c'est le 9 juin 2011 et les accords de Kampala. Donc je vais dans un premier temps aborder la situation militaire qui prévaut en Somalie. Mais avant toute autre chose, je voudrais attirer votre attention sur la carte, je pense, qu'elle est là. La Somalie, comme vous pouvez le constater, c'est le sud, cette partie qui est dépeinte en vert, ce sud de Somalie, ou ce qu'on appelait...
Donc... They don't see it.
Ah, they don't see it.
D'accord.
Okay. Donc cette partie de la Somalie, en fait, c'est celle qui est traversée par les deux fleuves qu'on sont Juba et Chabélé. Donc entre ces deux fleuves et autour de ces fleuves, c'est la Somalie utile, en quelque sorte, ou la Somalie fertile. Cette partie de la Somalie est abritée quelque chose comme plus de 60% de la population somalienne, et elle est totalement, cette partie-là, je ne sais pas si on a toujours l'image, non, sous contrôle du mouvement d'Al-Shabaab, à l'exception notable de la ville de Mogadiscio, qui est, elle aussi, en partie, en sa grande partie, sous contrôle des islamistes, des mêmes islamistes, c'est-à-dire Al-Shabaab. Comme vous pouvez le constater, enfin, on n'a toujours pas de carte, mais je continue, je pense que ça ne va pas être facile sans une carte. D'accord, donc je vais continuer. Donc, cette partie de la Somalie, enfin, et les sous-contrôles d'Al-Shabaab, et ce depuis un certain nombre d'années. Et la première partie que je vais aborder, enfin à défaut de la carte, je vais passer à la deuxième partie, à l'analyse politique. Il sera question, n'est-ce pas, de se poser la question suivante, pourquoi Al-Shabaab a pu en si peu de temps, n'est-ce pas, se tailler un espace si important, quelle est la force de séduction de ce mouvement, n'est-ce pas, et est-ce qu'on peut se poser la question, enfin on va se poser la question de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de l'idéologie ou le savoir-faire qui a permis donc à ce mouvement à s'emparer d'un tel pouvoir, alors que en face le gouvernement soutenu depuis une vingtaine d'années, en quelque sorte, ou des différents gouvernements soutenus depuis une vingtaine d'années par la communauté internationale, n'arrive pas à contrôler plus de quelques quartiers de la capitale à Mogadiscio, d'une part, et que même ce contrôle ne serait possible sans le concours de la MISOM, une force que l'IGAD, l'Union européenne, a mis à la disposition du gouvernement, qui est composé de 8000 à peu près de personnes. Donc, ça va être la première partie que je vais par laquelle je vais commencer. Donc, en 1991, l'État s'éclipse. En même temps que, disais-je, le régime en place, le régime de Siad Barré. Il faut savoir que il y a eu la guerre civile, donc, que tout le monde a entendu parler, et cette guerre civile a affecté tous les Somaliens. Ça a été un désastre et une tragédie pour tous les Somaliens. Il est vrai, cependant, qu'il faudrait distinguer d'un côté ces Somaliens qui ont été tour à tour bourreaux ou victimes, ou vice-versa, victimes ou bourreaux, et ces autres Somaliens qui n'ont été que des victimes et exclusivement victimes. Ces Somaliens sont majoritairement dans la partie sud du pays. Il s'agissait pour la plupart des citadins et des sédentaires qui, de par leur culture, n'étaient nullement préparés à se défendre, n'est-ce pas, en dehors d'un cadre étatique et policier. Et en face, vous aviez donc les nomades qui, depuis toujours, ont essayé de s'imposer à l'État pour faire prévaloir cette autre vision de la société qui est basée sur le clanisme. Donc, dès 1991, après l'effondrement du régime en place, des bons entiers de la société civile, les citadins et les sédentaires sont soumis par des clans nomades qui sont venus à bout de l'État et qui, à partir de ce moment-là, vont tous contribuer à ce que plus jamais il n'y ait pas d'État en Somalie. Et c'est durant une quinzaine, voire même 17 ans, que ces gens-là sont assujettis et déshumanisés par ces nomades-là. Et toutes ces années-là, en fait, la communauté internationale cherche la solution de la restauration de l'État en s'appuyant sur les clans nomades, alors qu'en réalité, les clés de la solution résident, à mon avis, chez ces personnes-là, chez ces sédentaires qui, depuis toujours, avaient obéi aux autorités et qui s'étaient toujours placés sous la protection, n'est-ce pas, des autorités en place, qu'elles soient italiennes au temps de la colonisation ou qu'elles soient somaliennes après l'indépendance. Le succès d'Al-Shabaab, donc, réside en effet par le fait qu'ils ont compris, avant toute autre chose, que la Somalie utile, cette partie du sud de Somalie, il y avait ces populations-là qui avaient besoin d'un programme, n'est-ce pas, qui transcende les clivages claniques, un programme national et en faisant cette offre politique, dont enfin, il y a 5-6 ans, à cette partie du sud de Somalie, cette offre politique qui leur disait en quelque sorte, ce n'est que par l'intermédiaire, par la restauration d'un État qui transcende les clivages claniques que vous pouvez retrouver la sécurité, la dignité qui vous sied autant que des citoyens somaliens, n'est-ce pas ? C'est en faisant cette offre politique, en quelque sorte, qu'Al-Shabaab a pu établir en un temps très record et très vite un tel pouvoir. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'était pour répondre à cette première question. La deuxième question que je vais aborder, où j'essaye en quelque sorte de, d'exposer notre point de vue, notre source de légitimité que ces prévôts, ces clans-là, c'est que le système actuel qui est en Somalie, qui est basé sur ce qu'on appelle 4.5, qui veut dire le partage de pouvoir entre les clans, et quand on parle des clans, ce sont les clans forts, les clans nomades qui, depuis toujours, ont pu faire croire à la communauté internationale qu'ils incarnaient la solution de la Somalie, eh bien, cette thématique qui est les clans nomades sont les clés de la solution, cette thématique semble aujourd'hui s'essouffler. Enfin, cette vision de la solution somalienne semble aujourd'hui s'essouffler, disais-je. Et pourquoi ? Parce que, dans un premier temps, il faudrait rappeler que si la première conférence, celle qui s'était tenue en 2003-2005 à Nairobi, avait en quelque sorte mis sur pied un parlement on ne peut plus légitime, en 2008, lorsque la communauté internationale était intervenue pour imposer une autre solution qui, disait-on à l'époque, c'était la réconciliation d'une partie des islamistes et des traditionnalistes en Somalie, cette solution n'avait pas apporté, n'avait pas réalisé tout ce qu'on avait mis comme espoir. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose toujours, c'est un pouvoir qui est à Mogadiscio, qui ne jouit d'aucune légitimité aux yeux de la population somalienne, d'un côté. De l'autre, nous avons une puissance qui contrôle la totalité du sud de Somalie, qui, elle, de son côté, souffre un problème à la fois structurel et un problème, un certain nombre de problèmes, parce que quelque part elle est victime d'une crise de croissance, et toute la solution me paraît être aujourd'hui est de revoir en quelque sorte sur les bases de légitimité qui est celui de ce gouvernement. Je pense qu'on a retrouvé la carte, non, toujours pas. Bon, ben, je vais continuer. Donc, dommage, enfin, ça nous aurait permis de... D'accord. Donc, deux ou trois mots, donc, j'avais axé tout mon intervention sur ces cartes-là. Donc, on a vu le sud de Somalie, la capitale Mogadiscio, donc, elle est dans... Je pense qu'aux trois quarts sous contrôle d'Al-Shabaab. Il faut distinguer, donc, dommage qu'on n'a toujours pas la carte, il faut distinguer la partie de ces portions de territoire où l'une ou l'autre force belligérante contrôle, sécurise, administre, et l'autre partie, en fait, qui est en quelque sorte une sorte de ligne de démarcation où s'opposent tous les jours les deux armées belligérantes. Ajoutons comme un dernier point sur cette partie qui est consacrée à l'aspect politique du problème, enfin à l'aspect politico-militaire du problème somalien, la présence de ce qu'on appelle des armées, enfin des corps armés prétendument somaliens mais qui ne le sont pas. En fait, il s'agit des Somaliens, mais ils ont été formés soit au Kenya, soit à Nairobi. D'accord. Enfin, je le sais, c'est... À Nairobi, ces armées se trouvent à la lisière de la frontière entre la Somalie et ces deux pays. Ces soldats formés, armés par ces pays-là, obéissent à des objectifs politiques propres et au Kenya et à l'Éthiopie. Les deux ont des visions qu'il aurait propres quant à l'avenir de la Somalie. Ce sont deux visions qui divergent, et ce qu'il faut constater, c'est qu'aussi bien du côté du gouvernement de transition nationale à Mogadiscio ou que ce soit à la frontière, nous nous rendons compte que des puissances voisines se sont alliées à des seigneurs de guerre ou à des clans, lesquels clans ont fait leur expérience, et tout compte fait, que ce soit du côté des régions qui bordent la frontière de ces deux pays-là, ou que ce soit à Mogadiscio les forces présentes, notamment par exemple quand on a deux clans qui toujours ont eu des problèmes depuis toujours et qui ont réussi à trouver leur place dans les structures du gouvernement de transition fédérale, il semble qu'en aucun cas on ne peut pas espérer dans l'état actuel des choses que le GNT sous sa forme actuelle puisse garantir les objectifs, puisse réaliser plutôt les objectifs qui sont la restauration de l'État et la pacification de la société somalienne. Donc, à titre de conclusion, je voudrais dire deux et trois mots sur l'effort que la communauté internationale avait accompli jusqu'ici à l'endroit de la Somalie. Grâce à l'effort donc de cette communauté internationale, la Somalie aujourd'hui a une structure, une architecture des institutions, telles qu'un parlement, un exécutif. Ce sont des mécanismes en fait que le peuple somalien ne connaissait pas. Désormais, ils commencent à comprendre ce que c'est qu'un parlement, ce que c'est qu'un exécutif. Sur ce plan-là, le travail qui a été fait à l'endroit de la Somalie, c'était quelque chose de formidable. Néanmoins, au risque de me répéter, il faudrait tenir en compte l'illégitimité du personnel politique, d'une part, la thématique ou le discours ou leur source de légitimité qui n'a plus d'effet à l'endroit des Somaliens. Et troisièmement, par exemple, les accords de Kampala de 9 juin avaient démontré qu'il y avait une discordance, une inadéquation entre les institutions fédérales et le peuple. Un premier ministre qui était issu de la diaspora avait été pointé à ce poste il y a 6 mois. Il avait apporté un certain nombre de solutions à des problèmes récurrents, notamment le versement de salaire pour les soldats ou le personnel qui assiste le gouvernement. Eh bien, ce premier ministre a été renvoyé, limogé au bout de 6 mois. Et lorsque la population somalienne de Mogadiscio avait appris cette information, il y a eu des manifestations spontanées. À travers ces manifestations spontanées, il faudrait souligner qu'on a, dans un premier temps, pris conscience qu'il y a en Somalie une opinion publique et que, deuxièmement, cette opinion publique rejetait totalement la vision et le système du gouvernement de transition nationale, voilà, telle qu'elle est actuellement. Je pas abordé.
Vielen Dank, Herr Kavage. Das klang ja nicht sehr, sehr hoffnungsfroh, was Sie uns da gesagt haben. Wenig Hoffnung auf Befriedung, keine Akzeptanz der Übergangsregierung sind zwei Sätze, die am Schluss nochmal sehr profiliert von Ihnen gesagt wurden. Vielleicht können wir das mit den Karten später nochmal nachholen. Das war jetzt schade, dass Sie das nicht anhand der Karten zeigen konnten. Unser Problem. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal weiter und ich würde jetzt Herrn Dr. Heinrich bitten.
Ganz herzlichen Dank, Herr Bütikofer. Ich danke Ihnen, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier aus der Sicht einer Nichtregierungsorganisation, sozusagen eines zivilgesellschaftlichen Akteurs, etwas vorzutragen. Und ich begrüße diese Initiative sehr, weil nach meinem Eindruck die Diskussion über Somalia sich viel zu lange in kleinen Expertenzirkeln bewegt hat und im Raum der Exekutive, außer skandalisierenden Berichten, die es gelegentlich nochmal in den Zeitungen gab, hat es keinen öffentlichen und vor allen Dingen auch keinen parlamentarischen Diskurs gegeben über die Frage, wie wir eigentlich mit der Situation in Somalia oder auch in anderen Ländern, die ähnliche Probleme haben, vorgehen können. Damit Sie ein Bild haben, aus welcher Perspektive ich spreche, ich bin Mitarbeiter des Evangelischen Entwicklungsdienstes. Das ist ein Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland. Wir führen selber keine Projekte durch, sondern wir unterstützen lokale Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftliche Bewegungen. Wir unterstützen zurzeit etwa 3000 Partnerorganisationen in 80 Ländern. In Somalia sind wir seit Anfang der 70er Jahre tätig. Das begann damals mit Programmen zur Unterstützung von Flüchtlingen aus Äthiopien, die während des Bürgerkrieges in Äthiopien nach Somalia gekommen sind. Und daraus haben sich dann zusammen mit somalischen Nichtregierungsorganisationen Programme entwickelt, vor allen Dingen im Bereich Wasserbewirtschaftung, Veterinärdienste, Basisgesundheitsdienste und Basisbildungsdienste. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Aufgabe, die mir heute gestellt wurde, etwas großzügig zu interpretieren, was mir auch sehr leicht gemacht worden ist, weil Ihnen Herr Herder ein ausgezeichnetes Dossier zusammengestellt hat, wo viele der Daten und Detailangaben, die man jetzt über die entwicklungspolitische und humanitäre Rolle der Europäischen Union ausführen könnte, sehr viel besser nachlesen kann, als ich das in 10 Minuten zusammenfassen kann. Darum möchte ich heute vor allen Dingen zwei Fragen ansprechen. Einmal, wie wird das, was die Europäische Union in Somalia macht, von Außenstehenden wahrgenommen, insbesondere Somalis und somalischen NGOs? Und dann natürlich die zweite Frage, die uns genauso umtreibt wie Sie. Wie kommt man eigentlich aus dieser Krise raus? Und welche Ideen kann man entwickeln, um aus dem Dilemma, was mein Vorredner sehr plastisch beschrieben hat, rauszukommen? Einmal zu der ersten Frage, die Rolle der Europäischen Union im Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungshilfe in Somalia. Die Europäische Union gehört seit dem Rückzug der UN-Mission UNOSOM II 1995 zu dem größten Geber in Somalia. Daneben gibt es noch UNDP-Programme. Außerdem engagieren sich eine Reihe von europäischen Mitgliedstaaten noch direkt durch eigene Programme in Somalia. Das sind vor allen Dingen Dänemark, Deutschland, Norwegen, ist ja nicht Mitglied der EU, aber ein europäisches Land, das Vereinigte Königreich, Schweden, zurzeit Italien nicht. Außerdem sind noch größere Geber für Programme in Somalia Japan, die USA und die Vereinigung der Islamischen Staaten. Das humanitäre Engagement der Europäischen Union ist zwischen 2005 bis 2008 sehr konstant und in großen Schritten angewachsen. 2005 betrug das Volumen von ECHO 9 Millionen Euro, stieg an bis 2008 auf 46 Millionen Euro im Bereich der humanitären Hilfe, ist seitdem wieder rückläufig. 2009 waren es 45 Millionen, zurzeit 2010, die letzten Zahlen, die ich auftreiben konnte, liegen bei 35 Millionen Euro im Bereich der humanitären Hilfe in Somalia. Hinzuzurechnen sind die Mittel, die die Europäische Union aufwendet für die Operation der Union der Afrikanischen Staaten in Somalia, AMISOM. Das beläuft sich im Jahr 2011 auf 65,9 Millionen Euro. Diese Zahlen möchte ich gerne noch einmal in einen größeren Zusammenhang stellen. Nach Schätzung von Joachim Gundel belaufen sich die weltweiten Zuweisungen an Somalia im Bereich der humanitären Hilfe und im Bereich der Entwicklungshilfe pro Jahr etwa in der Größenordnung von 115 Millionen US-Dollar. Demgegenüber stehen Überweisungen aus der somalischen Diaspora in einer geschätzten Größenordnung zwischen 140 und 280 Millionen Dollar. Und Exporte aus Somalia, also man höre und staune, Exporte aus Somalia belaufen sich nach Schätzungen etwa auf die Größenordnung von 125 Millionen Dollar. Nur ein kleiner Kontrast dazu, die jährlichen Aufwendungen für die Operation, die maritime Operation zur Bekämpfung der Piraterie am Horn von Afrika, belaufen sich jährlich auf geschätzte 2,8 Milliarden US-Dollar. Insofern muss man sagen, dass der Footprint der internationalen Staatengemeinschaft einschließlich der Europäischen Union in Somalia ist nach Einschätzung vieler Somalis, meine eigene persönliche Einschätzung ist es ebenfalls, eher ein militärischer, denn ein politischer, entwicklungspolitischer oder gar humanitärer Footprint. Die humanitäre Hilfe der Europäischen Union hat allerdings einen sehr guten Ruf. Und zwar insbesondere deswegen, weil die Europäische Union und viele der europäischen Länder versuchen, aus der reinen klassischen humanitären Hilfe überzuführen in entwicklungsorientierte Hilfe. Entwicklungsarbeit in Somalia ist zurzeit so gut wie unmöglich. Der letzte Bericht des UN-Büros für humanitäre Operationen, UN-OCHA, von vor ein paar Wochen, führt Somalia an der Spitze der Länder, der Liste der Länder mit dem höchsten Unsicherheitsfaktor für Mitarbeiter von humanitären Hilfsorganisationen und Entwicklungsorganisationen mit deutlichem Abstand noch vor Afghanistan. Zurzeit ist mir nicht bewusst, dass es irgendeine internationale Organisation gibt, die noch mit eigenem nicht somalischen, also die mit eigenem Personal, das nicht somalische Staatsangehörige sind, in Somalia arbeitet. Alle Organisationen, internationalen Organisationen, die zurzeit noch in Somalia tätig sind und Programme durchführen, machen dieses inzwischen ausschließlich über somalisches Personal aus Sicherheitsgründen. Dieses System der Remote Control wird von vielen, insbesondere der somalischen Nichtregierungsorganisationen, kritisiert, weil es sehr hohe Overhead-Kosten verursacht. Man schätzt, dass von den gesamten Aufwendungen für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit etwa 50% tatsächlich in Somalia ankommt. Der größte Teil wird investiert in Strukturen in Kenia, Äthiopien, den Ländern, von wo aus gearbeitet wird, und in Infrastruktur, das heißt die teuren und aufwendigen Flüge, um mal für einen kurzen Besuch nach Somalia reinzukommen und so weiter. Also sehr hohe Overhead-Kosten verursacht durch dieses System der Remote Control. Ein weiterer Kritikpunkt an der humanitären Hilfe und der Entwicklungsarbeit der aller internationalen Organisationen, das schließt auch die Europäische Union ein, ist eine intransparente Vergabe der Mittel. Es drängt sich häufig der Eindruck von Favoritism auf. Es werden immer wieder Organisationen mit Mitteln versehen, die vor Ort eigentlich keinen richtigen Track Record hinterlassen. Ein weiterer Punkt, den ich jetzt nur noch ganz kurz anschließen will, oder zwei weitere Punkte, ist einmal die militärischen Operationen seit 2006, also insbesondere der Versuch der internationalen Staatengemeinschaft mit Hilfe Äthiopiens, die sich 2006 etablierende Union of Islamic Courts zu vertreiben und die in Nairobi eingesetzte Transitional Federal Institutions in Somalia zu etablieren und der seitdem sich fortsetzende militärische Engagement in Somalia hat in weiten Teilen die Sicherheitslage der humanitären Organisationen und der Entwicklungshelfer dramatisch negativ beeinträchtigt. Als ich jetzt nach der Einladung, die ich von Ihnen bekommen habe, bei meinen Kollegen angefragt habe, ob es hilfreich sein könne, wenn man militärisch-humanitäre Hilfe abschätzt, haben alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, bloß nicht, bleibt uns weg. Je mehr Militärs hier herumspringen, desto größer ist unsere Unsicherheit. Jetzt zu der zweiten Frage. Ich hätte auch ganz gerne ein paar Karten an die Wand geschmissen, um es deutlicher zu machen.
Jetzt haben wir gerade eine.
Aber nicht die, die ich brauche. Die Frage, die uns genauso umtreibt wie viele Politiker, und ist, wie kommt man aus diesem Dilemma aus? Mein Vorredner hat kurz die Konfliktlinie aufgezeigt, die in vielen Studien, Konfliktstudien der internationalen Gemeinschaften auftauchen. Danach hat der Konflikt, den wir heute in Somalia sehen, angefangen 1991 mit dem Sturz der Regierung von Siad Barre und setzt sich seitdem fort. Der amerikanische Professor Ken Menkhaus, einer der besten Somalia-Kenners, hat Anfang dieses Jahres einen Artikel, Rückblick auf 19 Jahre internationales Engagement in Somalia, veröffentlicht. Und er kommt dort zu dem Schluss, dass Somalia das Land ist, wo der Unterschied zwischen dem, was die internationale Gemeinschaft will, und dem, was sie bekommt, am allergrößten ist. Und das liegt meines Erachtens einmal an einer falschen Konfliktanalyse. Wir liegen meines Erachtens falsch, wenn wir annehmen, der Konflikt in Somalia habe mit dem Sturz der Regierung Siad Barre begonnen. Wenn wir die Somalis fragen, dann werden sie uns sagen, dass der Konflikt sehr viel früher angefangen hat. Somalia wurde 1960 unabhängig. Die beiden Somalis, britisches Somaliland und italienisches Somalia, wurden beide mit einer Woche Abstand unabhängig. Die beiden Parlamente in diesen Ländern haben sich freiwillig entschieden, eine Föderation und einen Staat zu bilden. Und es gab zwischen 1960 und 1969, dem Militärputsch von Siad Barre, eine sehr lebendige parlamentarische, demokratische Szene in Somalia. In 9 Jahren wurde ein sehr intensiver Diskurs in der somalischen Gesellschaft über den Staat, das Staatsverständnis und die Vision, die die Somalis mit einem Nationalstaat verbinden, geführt. Dieser Dialog endete 1969 mit dem Militärputsch von Siad Barre. Der Krieg der Regierung gegen die eigene Bevölkerung begann kurz darauf. Was wir immer vergessen, ist, dass es in Somalia nach der Niederlage der Armee Siad Barres in der Offensive gegen Mengistu Haile Mariam in Äthiopien einen regelrechten Bürgerkrieg gab von 1978 bis 1991, als Siad Barre stürzte. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Geschichte des Staates Somalia zurückblicken, dann sehen wir genau 9 Jahre, in denen die somalische Bevölkerung anfing, ein positives Verhältnis zu ihrem Staat zu entwickeln. Der Punkt ist wichtig. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Der zweite Punkt, weshalb die Karte wichtig gewesen ist, einer der entscheidenden Diskussionspunkte in diesem somalischen Diskurs ist die Frage, wer konstituiert eigentlich das nationale Volk? Die Somalis leben nicht nur in Somalia, ehemaliges britisches Somalia und italienisches Somalia oder dem späteren Somalia, sondern es gibt somalische Bevölkerungsgruppen in Djibouti, in Äthiopien und in Kenia. Und es hat einen intensiven Diskurs darüber gegeben, ob so etwas wie ein Greater Somalia, also ein Staat, der alle ethnischen Somali zusammenführt, sozusagen die politische Vision, der sein sollte. Dieser Diskurs ist bis heute nicht zu Ende geführt, mit dem Ergebnis, dass sowohl Äthiopien als auch Kenia und zu gewissen Teilen auch Djibouti zum Teil sicherlich berechtigte Sicherheitsbefürchtungen gegenüber Somalia haben. Und diese Rolle der Nachbarstaaten müssen wir im Auge behalten, wenn wir uns angucken, wer sich in Somalia engagiert. Was wir jetzt seit dem Versuch der internationalen Gemeinschaft, dieses Transitional Federal Government, das in Nairobi, in den Verhandlungen in Nairobi etabliert wurde, in Somalia zu etablieren, beobachten können, ist auch auf der Seite der somalischen Opposition eine Internationalisierung des Konfliktes. Nach den Informationen, die wir bekommen über unsere Partner in Somalia, schätzt man, dass zurzeit zwischen 1200 und 2000 sogenannte internationale Kämpfer, vorwiegend aus dem Jemen, aus Afghanistan, Pakistan und einigen westafrikanischen Ländern, auf der mittleren Kommandoebene innerhalb der Al-Shabaab tätig sind. Wir haben es gleichzeitig seit etwa 2006, 2007 mit einer zunehmenden Islamisierung oder sagen wir mal religiösen Überhöhung der Konflikt- oder der Kriegsbegründungen zu tun. Eine ganz deutliche Eskalation des islamistischen Diskurses können wir beobachten nach der Intervention Äthiopiens, das als ein christliches Reich interveniert hat und da dieser religiösen Überhöhung von Konfliktbegründungen Vorschub geleistet hat. Zurzeit haben wir 40 bewaffnete, unterschiedlich starke Gruppen. Und was der internationalen Gemeinschaft große Probleme bereitet, ist die Tatsache, dass diese Gruppen nicht in festen Allianzen oder Bündnissen, sondern in ausgesprochen fluiden Koalitionen und Allianzen teilweise mit und teilweise gegeneinander kämpfen. Wir beobachten zunehmend eine Verflechtung mit der internationalen organisierten Kriminalität, insbesondere im Drogenhandel und im Waffenhandel. Und das Ganze wird jetzt noch verkoppelt durch eine Verschiebung der Motivation der internationalen Gemeinschaft. War es noch bis Mitte der 90er Jahre primär ein auch sozusagen an der somalischen Realität orientiertes Engagement, hat sich spätestens mit den Anschlägen auf die US-Botschaften in Dar es Salaam und Nairobi der Diskurs vor allen Dingen auf sicherheitspolitische Interessen verlagert. Im Vordergrund der internationalen Intervention in Somalia steht die Terrorismusbekämpfung, steht die Bekämpfung des Drogenhandels und des regionalen Waffenhandels. Und seit Mitte der 90er Jahre kommen auch stärker wirtschaftliche Interessen hinzu, nämlich die sogenannte Freiheit der Seewege, die Fischerei und andere Sachen. Auf der politischen Ebene stellen wir demgegenüber ein großes Defizit an struktureller Aktion fest. Es gibt zahlreiche Bemühungen, den Konflikt politisch zu lösen. Es gibt einmal den UN-Sonderbeauftragten für Somalia. Es gibt die internationale Kontaktgruppe für Somalia. Es gibt die Verhandlungen des Sicherheitsrates der Afrikanischen Union über Somalia. Es gibt die Djibouti-Initiative, es gibt Verhandlungsinitiativen der Türkei, Ägyptens. Jemen hat sich eine Zeit lang engagiert. Man kann das noch länger fortsetzen. Das Problem ist, all diese Verhandlungsinitiativen sind nicht miteinander verknüpft, sind nicht aufeinander abgestimmt. Gleichzeitig gibt es auch im zivilgesellschaftlichen Bereich eine Reihe von Initiativen. Das African Council of Religious Leaders, das ist ein Zusammenschluss von Religionsführern aller Religionsgemeinschaften in Afrika, die sich engagieren, und andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Das Problem ist, auch diese sind nicht in die offiziellen Verhandlungen oder die Verhandlungsbemühungen mit hineingenommen. Was heißt das jetzt für die politische Lösung? Erstens, ich würde argumentieren, der in der internationalen Gemeinschaft seit 1991 schon wirklich mit bornierter Sturheit verfolgte Ansatz des Staatsaufbaus ist ein grundlegender Webfehler. Es gibt diese Institutionen, aber wie mein Vorredner sehr gut beschrieben hat, diese Institutionen schweben in einem gesellschaftlichen Vakuum. Es gibt keine gesellschaftliche Grundlage für diesen Staatsaufbau, den sich die internationale Staatengemeinschaft ausgedacht hat. Das heißt, der Fokus auf Staatenbildung, auf Institutionenbildung ist meines Erachtens absolut kontraproduktiv in der jetzigen Situation in Somalia. Das Zweite ist, zu viele Köche verderben den Brei. Wir haben eine ähnliche Situation wie Anfang des zweiten sudanesischen Bürgerkrieges in den 80er, Anfang der 90er Jahre, als es zig konkurrierende Verhandlungstische gab. In Sudan hat sich der Friedensprozess erst dann weiterentwickelt, als sich die internationale Gemeinschaft auf einen Verhandlungstisch, nämlich den Verhandlungstisch der IGAD-Staatengemeinschaft, geeinigt hat und konsequent nur noch an diesem Tisch verhandelt wurde. Und ein weiteres Problem ist, die Glaubwürdigkeit der internationalen Staatengemeinschaft ist erheblich ramponiert, weil in der einen oder in der anderen Form inzwischen fast alle Akteure selber zur Kriegspartei geworden sind. In dem Moment, wo die internationale Gemeinschaft versucht hat, mit Waffengewalt die Transitional Federal Institutions in Somalia anzusiedeln, wurden sie Konfliktpartei, aktive Konfliktpartei in dem innergesellschaftlichen Konflikt. Was wären Wege aus dieser Krise heraus? Erstens, die internationale Gemeinschaft müsste die somalische Art der Konsensfindung akzeptieren, das heißt, sich darauf einstellen, dass Verhandlungsprozesse lange dauern können. Verhandlungen nach Terminbuch funktionieren in Somalia erfahrungsgemäß nicht. Sie produzieren Scheinkompromisse, die an der Realität scheitern. In der Republik Somaliland wurde 5 Jahre lang mehr oder weniger permanent verhandelt, bis es zur Gründung der Republik Somaliland kam, die seit 1994 ein relativ sicherer und stabiler Raum ist. Zweitens, der Raum für Verhandlungen muss politisch maximiert werden. Das heißt, die politischen Strategien müssen ein deutlich größeres Gewicht bekommen, insbesondere gegenüber den militärischen Interventionen. Ein Problem, warum die militärischen Interventionen so dominieren, ist, dass die wahrgenommen werden. Was auf der politischen Ebene passiert, wird kaum wahrgenommen, weil da sehr wenig, da wird hinter verschlossenen Türen verhandelt und es wird nicht nach außen sichtbar, dass es überhaupt politische Prozesse gibt. Drittens, die externen Akteure müssen dringend ihre Agenten harmonisieren. Mein Vorredner hat das sehr gut beschrieben, wie viele unterschiedliche Agenten dort verfolgt werden. Und schließlich, last but not least, sozusagen punitive Exklusion ist kontraproduktiv. Von vornherein zu sagen, mit diesen Leuten reden wir nicht, hilft uns nicht, ein Problem zu lösen, denn die werden, weil wir nicht mit ihnen reden, deswegen nicht verschwinden. Sie werden die Prozesse weiter torpedieren. Das heißt, wir müssen sehr viel kreativer daran gehen, auch diejenigen in die Verhandlungen, in den Diskurs einzubeziehen, die gegen das gegenwärtige politische Setup in Somalia sind. Ich danke.
Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Dr. Heinrich. Sie haben uns ja nicht nur bei der Analyse was aufgezeigt, sondern auch eine Art Agenda aufgeschrieben, die wir gerne diskutieren werden. Und jetzt komme ich drittens zu Frau Petretto. Bitte schön.
Danke. Well, thank you, Mr. Bütikofer. I will speak in English, so I hope this is okay. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to be here today. In the following 15 or 10 to 15 minutes, I would like to give you a brief overview on the recent developments regarding piracy off the coast of Somalia, as well as the response of the EU. I will point out to some major challenges or major achievements first, but predominantly we'll dig into the challenges we are still facing with regard to that problem. So let's start with the first major point, the recent developments regarding Somali piracy. Since 2005, there has been a constant increase of pirate attacks off the Somali coast. Those attacks differed markedly from pirate attacks in other regions of the world. While pirates in Southeast Asian, West African, or Latin American waters are mainly targeting vessels to steal storages or rob valuables, Somali pirates have been developing their own business model over the years. They are attacking vessels while they are underway on the high seas with the objective of hijacking them together with their crews and only freeing them after a ransom has been paid. So far, nobody was able to stop them. On the contrary, they are getting better and better. First indicator of this, the number of attacks and the number of hijacked vessels. From 2007 to 2010, the total number of reported hijackings increased sevenfold. And after a slight decline in 2008 and 2009, the pirate success rate rebounded from 22% to almost 30% in 2010, according to U.S. sources. Second indicator, they have been extending the range of operations. In the beginning of the millennium, Somali pirates have targeted vessels mainly in the Gulf of Aden and around Mogadishu in the Indian Ocean. In 2011, their operational radius has been extended to the Red Sea in the west, the Strait of Hormuz in the north, the Indian coast in the east, and the Mozambique Channel in the south, covering an area bigger than the size of Western Europe. The third indicator, their modus operandi. Firstly, they have adapted their attack patterns to the countermeasures of naval forces and the shipping industry, for example, by using motherships to reach to unsecured maritime arenas and by using their hostages as human shields, just to name a few. Secondly, they have improved their skills in ransom negotiations. In 2005, average ransom paid was $150,000. In 2009, average ransom was $3.4 million. In 2010, average ransom was $5.4 million. The highest ransom ever been paid was almost $14 million this April for one vessel. In addition, we can observe a worrying trend of more violence being used against seafarers as reports of torture and further abuse and even killings are increasing. In the end, we can state, despite international efforts also of the European Union to counter their activities, Somali pirates are still very successful. So now the question, why do they have improved so much? There's an easy answer to this from my point of view. It's because it's all about the money. Somali pirates are mere businessmen following a cost ratio analysis. Once they got started, they now constantly want to increase their profits. But who are those men when I talk of the pirates, and why do they engage in piracy? According to naval forces, estimates there are about 50 main pirate leaders right now, around 300 leaders of pirate attack groups, and around 2,500 so-called foot soldiers. It is believed that financing is provided by around 10 to 20 individuals, and in addition, there is a large number of armed individuals who guard hijacked ships, as well as numerous ransom negotiators. So, while Somalia has been in a devastating situation for more than 20 years now, without the broader public really taking note of it, Somali pirates have led to an astonishing attention towards Somalia. And it is even more astonishing considering the fact that Somali piracy, according to the numbers just provided you with, involves approximately 3,000 people out of about 8 million Somali in total. So we should always keep this in mind when discussing Somalia and the Somali piracy problem, not to lose sight of the major challenges ahead. Yet Somali pirates have claimed that they act as defenders of their country and that they actually do something for their fellow countrymen. They claim that they engage in piracy to protect their waters against illegal fishing and dumping of toxic waste by external actors, particularly from European and Asian countries. There is enough fact gathered already that those allegations are true, and we all know that action has to be taken against those crimes, and hardly any action has been taken yet. However, what is not true is that pirates have been countering those crimes. From the very beginning of the recording of pirate attacks in the 80s, Somali pirates have been targeting vessels of all kinds, and only a very small minority have been fishing vessels. Of course, not all of the pirates do it just for the profit as a business. The bulk of the pirates, the foot soldiers I was talking about, they are poor men, and they engage in this activity as they do not see any other chance to earn money. And instead of joining a militia, as we've heard there are many of those, they decide to join the pirate gang to make some money. Those are the men that we see in the courtrooms in the Netherlands, here in Belgium, in Germany, or in the US. Yet the men in the background are businessmen who build on those desperate Somali. They are the ones who get the biggest share of the ransom money, and they are the ones responsible for the recent spike and the sophistication of this business. And as long as they have enough people being willing to risk their life on the high seas, and as long as their benefits outweigh their costs, these men will keep on to engage in this business. And when elaborating on responses towards piracy, specifically with respect to prevention, deterrence, and prosecution, we ought to keep those differences between or within pirate groups in mind, because they are key for an adequate approach. So let us now look at the EU's approach, particularly EU Naval Force Atalanta. As pirates were targeting all kinds of vessels, from fishing boats to commercial vessels and even vessels of the World Food Programme, EU Naval Force has been deployed in 2008 with the primary objective of protecting vessels of the World Food Programme, delivering aid to Somalia. Furthermore, EU NAVFOR is supposed to protect vessels by the African Union mission to Somalia and so-called other vulnerable vessels, such as commercial vessels. And this last point is of utmost importance, actually, as the affected maritime arena is the major sea route for the European and the global economy. Major achievements of EU NAVFOR has been threefold from my point of view. All vessels by the World Food Programme and by AMISOM could be protected since the deployment. Within the international transit corridor the EU has established in the Gulf of Aden, in cooperation with other actors, commercial traffic could also be secured widely. Thirdly, cooperation between EU NAVFOR and other naval deployers such as NATO Operation Ocean Shield or detachments of individual nations such as Japan, India, China and Russia could be improved considerably, both with regard to managing the maritime traffic throughout the high-risk area and with regard to information sharing. However, as pirates are still getting better and better, and particularly commercial traffic is still under great threat, now even in an extended area, as I said, and merchant ships increasingly hire armed security guards for their protection, there seems to be a downfall of the approach chosen by the EU and other actors. And that is, the roots of the problems are still to be found on land. We all should know that by now. But this is firstly the ongoing political conflict and violence associated with it. We've heard about that before. Secondly, the lack of a functional judicial and security sector. And thirdly, missing opportunities for Somali people to earn their living within legal employment structures. Those factors are responsible for people being dragged into the pirate business, which even leads to a further decay of Somalia itself, so we should never forget that. It attracts foremost young people needed desperately to build up their country, and it also draws local economy into this illegal business and has furthermore led to an inflation of local prices as well as corrupt behavior due to the millions of ransom dollars flushing the country. Last year alone, it was $238,000, which came into the country just by ransom.
How much?
$238,000. Million. Yeah, sure. The EU's comprehensive approach aims at all of those problems on the paper. However, it has not fully been implemented and thus not been fully successful so far. And of course, the major challenge is the political conflict. And of course, this can only in the end be resolved by the Somalis themselves. Yet there is room for maneuver available. As long as there is no political solution in sight with regard to tackling that specific problem of piracy, there is, from my point of view, the need to engage considerably in three spheres of deterrence, prosecution, and prevention. Deterrence is mainly provided by EU naval force, and from my point of view, it is necessary to keep up the mission, but I would never put that under the umbrella of helping Somalis. This is for helping maritime traffic to pass by. We help the Somalis by securing the World Food Programme vessels, but it is not really a support for a solution of the Somali political conflict. However, as long as there is hardly any prosecution taking place, EU NAVFOR actually hardly has an impact. Thus, with regard to the prosecution of pirates, I totally agree with Jack Lang, the United Nations Secretary General Special Advisor, who has made several suggestions on how to cope with the pirates in face of missing Somali capacities to prosecute their criminals. Because so far, due to their limited capabilities, and either due to the unwillingness or unclear policies within the European Union and its member states with regard to prosecution, naval forces are constantly forced to release Somali pirates after having captured them. This clearly undermines the whole European effort to counter Somali piracy. And for that, every nation that regards piracy as a threat to its economy or its people and is willing to send naval forces to counter the threat should also think about engaging either in building up Somali or regional capacities to prosecute and detain criminals, not only pirates, but criminals in general, or to be willing to try them back home. To put it bluntly, who's in for a penny is in for a pound. That's my point of view. And this is particularly relevant with regard to the organizers of piracy. If they are not being prosecuted, any other efforts will show no impact. At the same time, prevention needs to target at the foot soldiers of piracy, to drag them away from piracy or prevent them at all to become interested in this business. There need to be other opportunities available. Therefore, more efforts are needed at the local level to engage communities in building up job opportunities to build in the long run economic structures viable for the people to earn their living from. As particularly the pirate areas are out of control of the transitional government, it is key to engage with actors locally. And furthermore, it is key to take away the rhetorical foundation of pirate activity, to actively counter illegal fishing and toxic waste dumping. Although piracy is not related to those crimes directly, as I stated before, Somali do believe it is, and Somali pirates do believe it is. And by taking their concerns seriously, the European Union and every one of its member states can actually make an important impact in this whole endeavor. So as you can see, there is no single-issued solution, neither to the Somali crisis, as we heard before, and nor in piracy in particular. Yet the European Union and its member states do, if they do consider this as a problem, not only for Somalis themselves, but also with regard to their own interests, then there's a lot of improvement, a lot of room for improvement from my point of view. And not all potential paths really have been explored fully up to now. So, but I will leave it that way, and I'm happy to take your questions and to discuss. Thank you.
Thank you also very much, Frau Petretto. Now it's you've listened to quite a lot of input, very interesting input, also laying out some ideas for better approaches to the problem, to different aspects of the problem. So I would now like to give you the opportunity as participants of this hearing to voice your own ideas or ask your own questions if you want. Please, Ulrike, you want to?
Okay, thank you, Reinhard. And also thank you for giving us this input, and sorry for being late, but I was coming from Vienna, that's why I didn't hear the first speaker. And I found it, what I heard, very interesting to look at this issue from different viewpoints and some very interesting data that you've given us, especially to those of us who are not that involved in the topic, but that's why we're doing the hearing. There is maybe two things I would like to ask. One is, I've been told that Mr. Cavalli was talking about the training of the army, and that the EU is doing that. And so my question would be, is that something that you think the EU should invest more on, yeah, and do more of that? And is this Somalian army sort of working? Is that something where the investment of the EU is having a good impact? Maybe also the other speakers can refer to that. And my second question goes to Mr. Heinrich, and about the issue of, you said the idea of building up this state is a basic, is the wrong way to do that. Yeah? I mean, those of us who have been working in international issues in states that come after crisis and so on, the issue always is you have to build up a state to have institutions that people can trust to and so on. So if you're saying that's the totally wrong approach, what is the alternative? Mm-hmm. I mean, apart from things that Ms. Petretto was saying, that the reasons are land and poverty issues, etc. That, of course, yeah, but in order, I mean, to have some kind of state, you need some kind of institutions or people also to run it, of course. Yeah? But what is the alternative? Thank you.
Gentlemen, hold back for a second, because there will be more questions for you to answer. Ska Keller is one of our leaders in the field of development policy. Ska?
Thank you. And I also have to run off at once sharply, but I'll ask Ulrike what the answer was, because I basically have an addition to your question, because, of course, we would all agree, like getting jobs, employment perspectives, etc. And we also have recipes for how to do it. Some we're not really sure whether it works completely. Some we have tried and work in other countries, etc. But in Somalia, you have the situation that you don't have institutions and you have an extremely risky security situation. So how do we do that in such a situation where we might even know, okay, in the neighbor country we would do 1, 2, 3, and there we go, whatever, even if it's not that easy, but still we would have some sort of idea where to start and how to go. But how would you do that in a country like Somalia, where there is really no sort of real structure from which to start? Thanks.
Thank you. There's one more here. Would you please introduce yourself?
Sí, soy Izaskun Bilbao Barandica, miembro del grupo ALDE. Algunas de las preguntas respecto a la institucionalización del país yo creo que han sido formuladas, porque nos ha parecido extraño que se advirtiera que no es conveniente crear las estructuras para poder avanzar. Por tanto, no voy a hacer hincapié en este aspecto. Y sí me gustaría preguntarle a la señora Petretto, que conoce bien toda la problemática de la piratería. Recientemente tuvimos un caso que fue debatido en este Parlamento con el secuestro del buque Alacrana, y en la medida en la que me afecta, porque además son empresas de mi pueblo, personas de mi pueblo las que fueron secuestradas, me gustaría preguntarle lo siguiente. A la hora de disuadir, prevenir, adoptar medidas de precaución como las que comentaba, la persecución, yo comparto con usted que hace falta un sistema judicial, pero de acuerdo con lo que hemos escuchado, la institucionalización no es posible, al menos la que se ha llevado a cabo hasta ahora. Por tanto, no sabemos cómo podemos hacerlo. En segundo lugar, comparto con usted que una vez detenidos, pues tampoco hemos resuelto desde los países europeos quién les va a juzgar y de qué manera, porque aquí, bueno, pues acuerdos, Kenia se ofreció para juzgar a los piratas, pero bueno, parece que también está desbordado y la manera de juzgarles no funciona todo lo correctamente que nos gustaría. Por otra parte, la actividad de los piratas, que va vinculado a la pesca ilegal y a los vertidos tóxicos, decirle que bueno, los buques de la Unión Europea, todos los buques de la Unión Europea pescan allí bajo un acuerdo, un convenio y con los controles que la Unión Europea tiene establecidos. Por tanto, también hemos visto y tenemos información de que los buques de pesca ilegal son fundamentalmente algunos que están afectados, China, Taiwán, etcétera, etcétera, que son fundamentalmente con los que tenemos el problema también en la Unión Europea, los buques de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea, para poder controlar esa pesca ilegal. Entonces, ante esta situación, ¿cuál puede ser la solución? Porque desde la Unión Europea incidimos que los buques europeos pesquen con convenios y con controles estrictos. A su vez, la Unión Europea tiene que adoptar medidas para poder controlar la piratería. Pero ¿cómo intervenimos en terceros países que pescan de manera ilegal? Entonces, yo solo tengo interrogantes en la cabeza. Y si es verdad que, mientras tanto, pues todo lo que usted ha relatado respecto de las torturas, secuestros, rescates, que, por cierto, rescates que paga todo el mundo con las cifras que acabo de escuchar, y nadie quiere reconocer, porque es la única manera de liberar a los buques. Por tanto, yo creo que también aquí los países tienen que empezar a reconocer una cosa que no es habitual escuchar, que para liberar los buques han pagado, y que es la única fórmula. Si no, la siguiente es dejar morir a los ciudadanos de los buques. Por último, la Operación Atlanta fundamentalmente se constituyó para defender a los buques que transportaban ayuda humanitaria. Fundamentalmente, al menos ese es el debate que vimos en este Parlamento. Los buques pesqueros no estaban incluidos en esa Operación Atlanta hasta que hubo un debate y una solicitud en este Parlamento. Y han tenido que optar por seguridad de tipo privado, que bueno, parece que está dando algún tipo de resultado eficaz. Pero comparto y conozco que cada vez son más sofisticados los piratas, cada vez se extienden a un territorio mayor y alcanzan los buques, aunque estén pescando en zonas en las que hay un acuerdo. Por tanto, pues no sé, si no es posible institucionalizar, las ayudas al desarrollo no están funcionando, pues yo realmente no soy nada optimista respecto al futuro de lo que pueda ocurrir. Pero me gustaría, con estas interrogantes, ver si usted, desde el conocimiento, ustedes pueden aportar alguna luz. Gracias.
Vielen Dank für Ihre Frage. Ich habe selber noch eine, und da hinten ist noch ein Herr, der eine Frage stellen möchte. Wir sind eigentlich schon jetzt über die Zeit. Ich will trotzdem den Experten hier am Podium natürlich die Gelegenheit geben, diese Fragen zu beantworten. Da ich aber nicht weiß, wann wir die Dolmetscher entlassen müssen, würde ich sagen, wir stellen uns darauf ein, dass wir das jetzt auf Englisch weiterführen, sodass auf jeden Fall wir noch die Antworten organisiert kriegen, auch wenn die Dolmetscher schon überstrapaziert worden sind. Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe, die Sie uns bis jetzt gegeben haben. Ich würde zunächst den Herrn dort hinten bitten, kurz seinen Beitrag zu leisten, und dann kriegt jeder hier vorne noch mal maximal 3 Minuten zu antworten.
Okay, mine is a comment. Thank you for giving me this opportunity, Mr. Chairman. I totally agree with the third speaker. The problem on the sea is the reflection of the inland problem. The pirates leave and come from Somalia to attack the ships and kidnap the sailors. So the best solution is to act inland to solve the problem of Somalia by strengthening the government to maintain peace and security. And of course, the solution for Somalia problem rests on the Somali people. However, the situation in Somalia today is not limited to Somalia alone. So the first presenter on Somalia didn't present the objective reality in Somalia, because the objective reality in Somalia is different. The TFG is a legitimate government established by a participation of all the representatives of Somali people at the presence of all important international organizations in Nairobi. Instead, the illegitimate is Al-Shabaab, which has tried to impose undemocratic experiences on the people of Somalia. The truth is that Al-Shabaab is a terrorist organization affiliated with Al-Qaeda. It is obvious that there are terrorists from Afghanistan, Pakistan, Yemen, and so on, at the level of the middle leadership of Al-Shabaab. That is, you know, obvious. So now, the security in Somalia is changing. The FG is having, you know, the upper hand and controlling, you know, most of the lands militarily. And Al-Shabaab is losing ground. This is the objective reality on the ground in Somalia. Thank you for giving me this opportunity, Chairman.
Thank you. We will come back to that. And I will leave my question to the side, because we have very little time left, and the translators have agreed to work a little longer to allow our expert, Mr. Kavaj, to have his answers being translated from French. So please, you go first.
Somalien qui vient d'être opposé, ainsi que la série de remarques faites par le dernier intervenant. S'agissant de l'existence, n'est-ce pas, d'une armée somalienne, de soldats qui sont au service du gouvernement de transition fédérale, je puis vous dire que ça n'existe que sur le papier. Sur le terrain, ce qu'on constate, c'est un certain nombre de miliciens qui soit ont été formés au Kenya ou en Éthiopie et qui sont là pour servir les intérêts stratégiques de ces deux pays, qui, à mon sens, ne sont pas les plus motivés pour voir un État somalien restauré, n'est-ce pas ? S'agissant dans la capitale, et l'effort que mène la communauté internationale, notamment l'Union européenne, force est de dire et de constater que les quelques éléments qui ont été formés à l'extérieur du pays, qui sont autour de 1800 soldats, je pense que, enfin, on peut dire que ce sont en quelque sorte des personnes qui ont été sélectionnées sur des critères claniques et qui sont destinés à défendre un ou deux clans qui a une présence dans la capitale. Vous avez par exemple ici la carte de Mogadiscio. Et j'essaie de répondre, n'est-ce pas, aux remarques du dernier intervenant. Ça, c'est la carte de Mogadiscio. Toute cette partie qui est à Mogadiscio, dans le nord de la capitale, ont été conquis par Al-Shabaab en septembre 2010. Le gouvernement contrôle quatre quartiers, n'est-ce pas ? Et ces quatre quartiers, vous avez des gens qui sont sous uniforme de l'armée somalienne, n'est-ce pas ? Ou des forces de sécurité de Somalie, mais parce qu'ils sont à l'origine une milice clanique, parce qu'ils ne sont pas payés et qu'ils ne reçoivent pas de salaire, qui continuent à racketter, à piller et à voler la population, le pot de population qui sont dans ces quartiers-là. S'agissant ces autres soldats qui se trouvent à la frontière, la deuxième carte, ce sont des soldats, en fait, qui sont armés par ces deux pays-là et ils se sont liés non pas à une conscience somalienne, un parti politique, si on peut parler de parti, ou au gouvernement de transition nationale, mais des clans locaux, n'est-ce pas, qui ne sont en aucun rapport avec le pouvoir central qui est à Mogadiscio et qui est sous bonne garde de la mission. En conclusion, pour qu'on puisse parler de concept d'armée nationale, faut-il que le pouvoir en place ait la moindre légitimité aux yeux des Somaliens? Ce pouvoir ne jouit d'aucune légitimité pour un certain nombre de raisons. D'abord, il a perdu la légitimité clanique qui découlait des accords de Nairobi de 2005, d'une part. D'autre part, lorsqu'il y a eu la conférence de Djibouti et qu'on avait réalisé une sorte de réconciliation entre les aspirations traditionnalistes claniques et les aspirations claniques, le montage a été tellement si mauvais qu'en effet, on a perdu à la fois la légitimité clanique issue des accords de Nairobi sans gagner la légitimité religieuse. En effet, celui qu'on avait choisi comme quelqu'un représentant l'aile islamiste était l'actuel président, n'avait aucune troupe derrière lui. En quelque sorte, il a été débauché, et d'où l'échec, si vous voulez, et les succès militaires d'Al-Shabaab qui se sont plus que doublés depuis la mise en place du gouvernement qui est issu des accords de Djibouti de 2008. Je l'ai fini.
Vielen Dank, Herr Kavaj. Jetzt bitte auch kurz, Herr Dr. Heinrich. 3 Minuten, bitte.
English, so that the translators will have a chance to have their break. So I'll do this. I'll just briefly add on to what my previous speaker said about the training missions. As long as you do not have a functioning government which enjoys the legitimacy of its people and works according to the rule of law and that actually controls the armed forces, any training program will be counterproductive. According to the information that we have, more than 60% of those people who have been trained through the OITM and other training programs have in the meantime abandoned the government forces and have joined some of the militias that Mr. Yusuf has already mentioned. Some of them have even taken all their equipment to Al-Shabaab and have reinforced the fighting power of the opposition groups to the transitional federal government. So currently, because there is no political and social control of the armed forces, any training program, from my point of view, is counterproductive. The question of state building, yes. Eventually, I would say, we have to go to state building. But this, from my point of view, is the second step, not the first step. And I noticed that in the political debate, there is now an ongoing discussion differentiating state building, which is the focus on state institutions, establishing state institutions, security forces, judiciary, police, administration, which is state building, and state formation, which is the process by which a society develops a certain degree of consensus about the nature of the state and the role and the function of the state's institutions. And how this can work, you can see if you just look a little bit further north into the Republic of Somaliland. There, the government abandoned what is today the Republic of Somaliland in 1989. Since 1989, there has been no government in what is today the Republic of Somaliland. Now, the Somalilanders took from 1989 until 1994 to have a very transparent and very participatory discourse, an almost ongoing discourse, at local level, at regional levels, and in the final conferences, Borama and others, at the national level, about the nature of the state. How do we perceive the state? What are the state's institutions? How are they supposed to function, and how are they supposed to interrelate? And after 5 years, they came to a conclusion. They established a government in what is today the Republic of Somaliland, until today not internationally recognized. And since then, we have had 5 elections, national elections, every 5 years. Every 5 years, the acting government has been voted out of office. An opposition party has been voted into office. Every 5 years, we've had a bloodless handing over of authority from one party to another. And the international community refuses to just see it. We don't even notice. We don't talk about these elections. So there was a process where state formation was the first step to develop a social consensus, contrat social. What is the state? And then what are the institutions that we need in order to make it functioning? And I'll leave it, the piracy issues, to...
Okay, thank you. Mrs. Petretto, please.
Thank you. Well, yes, the piracy issues. So to Atalanta and the mandate, particularly with regard to World Food Programme and illegal fishing aspect, well, the mandate of Atalanta was in the beginning especially focused on the protection of the World Food Programme. And the illegal fishing aspect, to monitor illegal fishing activities, has entered the mandate afterwards. So they are supposed also to have an eye on fishing activities in the region. The problem is, if you look at Atalanta and also the other naval forces down there, it's just not enough to provide or to fulfill all those tasks they're being tasked with now. I mean, Atalanta has about, right now, five naval vessels there. NATO forces are about 5 as well, and then we have independent deployers and the combined task force. So, but we are speaking of an area, operational area, bigger than the size of Western Europe. So this is comparable to if you have about 10 to 15 police cars in all of Europe, and they're supposed to monitor not only robberies, hijackings, but then also trafficking and whatever kind of crime. So this is just not possible to do all of this. And so there needs to be a discussion on actually how to make a mandate or how to establish a mandate which can actually be fulfilled, you know, so that it is manageable. Right now, it's just not possible. They have achieved to secure all of the vessels from the World Food Programme and AMISOM, so they achieved their mandate with that regard. But most of the vessels who get attacked and hijacked are commercial vessels, and they're the ones where the crews are being taken as hostages. And as you said, I mean, the only thing we can do to free them is to pay ransoms, but by paying ransoms, we still make the pirate business bigger. But there is right now no other chance than to free the hostages, because freeing them by force is very difficult, and hardly anybody is really willing to risk the life of the soldiers as well as the hostages to try so. So what can we do? Well, also with regard to the illegal fishing, as I said in my little speech, I don't think that even if we fight illegal fishing, and even if it stops, I don't think that piracy will stop then, because it doesn't really have anything to do with regard to the businessmen who are running the business. So what we need is prosecution, and efforts to prosecute pirates are going on, but nobody is really from the Western world, from European states, they're not willing to try them back home at courts. We only have a few cases here. But I mean, there are stories that naval forces, also from Atalanta, they have had pirates they captured on board for a few weeks because nobody wanted to take them on land and to bring them in a prison and to put them in court. So they actually had them on the frigate for weeks, and then they had to leave them go because nobody would take them. So this is really a problem that should be tackled from the political side, and to build up capacities in Somalia is taking place right now, especially by the United Nations Office for Drugs and Crimes. But of course, here also funding is a major problem, and it will take time until we have capacities within Somalia or in the region to take criminals, especially with international standards, to put them on court, on trial. But here, there needs to be more effort from my point of view.
Thank you, Mrs. Petretto. I must say I did learn quite very much from our experts here, and I want to thank all of them for giving us the opportunity. I want to thank all of you, our guests at this hearing, particularly the